Ja, es gibt viele Dinge, viele Themen, die uns nicht so angenehm sind, die wir lieber umgehen, wo man nicht gerne so drüber redet. Und eines der wohl größten Themen davon ist Sexualität. Gerade unter uns Christen ist es irgendwie so ein Thema, was nicht gerne angesprochen wird. Und dennoch beschäftigt uns das unser ganzes Leben. Und in unserer heutigen Predigt in Sprüche 5, da geht es um die Gefahr, die durch sexuelle Sünde ausgeht. Wir müssen einfach wissen, dass das ein Thema ist, was wir nicht auf die Seite stellen können, sondern das ist ja alltäglich, das begleitet uns durchs Leben. Und wir sehen im Text, unser erster Punkt ist, Sünde kann sehr verlockend oder man kann sagen auch sehr attraktiv sein. Das muss uns einfach bewusst sein, damit wir wissen, okay, Sünde kann einen Einfluss auf uns haben. Das zweite ist, Sünde hat immer Konsequenzen. Also bevor ich sündige, muss ich wissen, wenn ich eine Sünde tue, dann wird das Konsequenzen mit sich ziehen, gerade im sexuellen Bereich. Dazu werden wir uns dann die Verse 4 bis 14 anschauen. Und zuletzt werden wir sehen, wie wir uns vor der Sünde schützen können. Ja, wir sind nicht einfach der Sünde so ausgeliefert und haben dann keine Chance, was dagegen zu machen. Das werden wir dann in den Versen 15 bis 23 sehen. Ja, lasst uns unseren Predigttext aus Sprüche 5 lesen. Wir befinden uns hier noch immer mitten in diesem Dialog zwischen David und Salomo. Und ich lese Sprüche 5 ab Vers 1. Mein Sohn, achte auf meine Weisheit und neige dein Ohr meiner Belehrung zu, damit du Besonnenheit übst und deine Lippen Erkenntnis bewahren. Denn von Honig triefen die Lippen der Verführerin, und glatter als Öl ist ihr Gaum. Aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße steigen hinab zum Tod, ihre Schritte streben dem Totenreich zu. Den Pfad des Lebens erwägt sie nicht einmal. Sie geht eine unsichere Bahn, die sie selbst nicht kennt. Und nun hört auf mich, ihr Söhne, und weicht nicht von den Worten meines Mundes. Bleibe fern von dem Weg, der zu ihr führt, und nähere dich nicht der Tür ihres Hauses, damit du nicht anderen deine Ehre opferst und deine Jahre dem Grausamen, damit sich nicht der Fremde von deinem Vermögen sättige und du dich nicht abmühen musst für das Haus eines anderen, damit du nicht seufzen musst bei deinem Ende, wenn dir dein Leib und Leben hinschwinden und sagen musst, warum habe ich doch die Zucht gehasst? Warum hat mein Herz die Zurechtweisung verachtet? Ich habe nicht gehört auf die Stimme meiner Lehrer und meinen Lehrmeistern kein Gehör geschenkt. Fast wäre ich gänzlich ins Unglück geraten, inmitten der Versammlung der Gemeinde. Trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und ströme aus deinen eigenen Brunnen. Sollen deine Quelle auf die Straße ergießen, deine Wasserbäche auf die Plätze, sollen sich deine Quellen auf die Straße ergießen, deine Wasserbäche auf die Plätze? Sie sollen dir allein gehören und keinen Fremden neben dir. Deine Quelle sei gesegnet und freue dich an der Frau deiner Jugend, die liebliche Hündin, die anmutige Gemse. Ihr Busen soll dich allezeit sättigen und von ihrer Liebe sollst du stets erzückt sein. Warum aber, mein Sohn, solltest du von einer Verführerin entzückt sein und den Busen einer Fremden umarmen? Denn die Wege eines jeden liegen klar vor den Augen des Herrn und er achtet auf alle seine Pfade. Den Gottlosen nehmen seine eigenen Missetaten gefangen und von den Stricken seiner Sünde wird er festgehalten. Er stirbt an Zuchtlosigkeit und infolge seiner großen Torheit taumelt er dahin. Soweit Gottes Wort. Lass uns vor der Predigt nochmal aufstehen zum Beten, dass wir Gott die Zeit anbefehlen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du uns nicht alleine durchs Leben gehen lässt. Und ja, wir wollen uns heute auch mit diesem wichtigen Thema beschäftigen und wir wollen hören, was du in deinem Wort dazu zu sagen hast. Und wir wollen nicht fahrlässig mit diesem Thema umgehen. Wir wollen ja da auch Weisheit von dir lernen. Also, dass wir in Weisheit handeln können und Ja, dass wir durch dein Wort einfach ausgerüstet werden, den richtigen Weg mit dir zu gehen. Bitte sei du in unserer Mitte, schenk mir die richtigen Worte und auch meinen Zuhörern offene Herzen. Amen. Ja, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, ich habe es eben schon mal gesagt, da muss uns zuerst einmal klar sein, Sünde hat Auswirkungen auf uns. Ja, wir können Sünde durchaus sehr attraktiv finden. Wir müssen nicht meinen, dass Sünde so an uns vorbeigeht, sondern wir treten immer wieder irgendwie in Situationen, wo wir mit Sünde in Berührung kommen, also mit der Versuchung, dass wir denken, wenn ich das und das jetzt tun würde, dann könnte das etwas Gutes sein. Ja, Sünde wirkt süß auf uns manchmal, wie es hier im Text steht. Ja, die Verführerin wirkt süß, wie Honig. Und ja, also das ist eine Tatsache, die David seinem Sohn Salomo mit auf den Weg gibt und die auch uns im Leben begleiten sollte. Und wenn wir Eltern sind, dann ist das ein Thema, was in unserer Erziehung auch einen großen Platz einnehmen sollte. Dass wir unsere Kinder darauf vorbereiten, dass sie in einer Welt leben, wo Sexualität total verdreht wird, wo es genau entgegengesetzt von dem praktiziert und gelebt wird, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Und ich denke, diesen Text, den können wir so nehmen, wie er hier steht, als einen Dialog zwischen Vater und Sohn. Ja, das können wir auf unsere eigene Erziehung unserer Kinder anwenden, aber wir können es auch auf unser eigenes Leben anwenden. Und hier geht es primär um die Anfechtung durch sexuelle Sünde, aber es kann natürlich auch jede andere Sünde sein. Ja, wir können auch die Prinzipien, die wir hier in dem Text finden, auch auf andere Sünden in unserem Leben anwenden. Also wie wir damit umgehen, mit Versuchungen. Und ja, wir werden genauso aufgefordert, wie Salomo von David aufgefordert wird, hier diesen Worten aufmerksam zuzuhören, weil es ist eben wichtig. Es ist kein Thema, was man einfach so ignorieren kann, was man, wenn man es ignoriert, dann so aussetzen kann. Ja, das funktioniert nicht, weil das wird entweder uns selber irgendwann einholen, wenn wir dann in Sünde fallen, oder es wird unsere Kinder einholen, wenn sie in Sünde fallen, weil wir unserer Verantwortung nicht nachgegangen sind, sie zu warnen und sie aufzuklären, was Gottes Wege mit und Absichten mit Sexualität sind. Weil, ja, wir können meinen, dass es so ist, dass Kinder vielleicht in der Sonntagsschule gewisse Dinge lernen, aber sie werden mit Sicherheit nicht in der Sonntagsschule lernen, wie sie mit Sexualität umgehen sollen. Das ist ganz sicher die Aufgabe von Eltern, das zu tun. Und ich weiß noch, das ist wirklich ein schwieriges Thema. Und gerade je nachdem, welchen Hintergrund man hat. Ich bin in einer Versammlung aufgewachsen, hat man über dieses Thema eigentlich so gut wie nie geredet. Und auch bei uns zu Hause hat man da nie eigentlich so drüber geredet. Ich kann mich dann nicht an viele Situationen erinnern, aber dennoch ist es so wichtig, weil das Problem ist, wenn wir das als Eltern nicht machen, dass wir unsere Kinder unterweisen, dann wird das die Welt machen. Also entweder können wir unsere Kinder prägen oder die Kinder werden von der Welt geprägt werden. Wir können uns nicht vormachen, wenn wir das Thema meiden, dass dieses Thema keine Rolle im Leben unserer Kinder spielt. Ganz im Gegenteil. Wir wissen ganz genau, wie es heutzutage in Schulen und schon in Kindergärten abgeht, dass dieses Thema stets präsent ist und dass das die Herzen unserer Kinder füllt, wenn wir das nicht machen. Wenn wir das nicht in Achtsamkeit und Liebe tun. Wenn wir, wie wir das auch dann im dritten Punkt auch noch sehen werden, wenn wir ihnen nicht auch die schöne Seite der Sexualität zeigen. Denn es reicht nicht nur, wenn man den Kindern immer alles verbietet, sondern man muss ihnen auch sagen, wie es denn stattdessen geht. Aber zuerst sehen wir hier in unserem Text, und ich möchte so die Struktur des Textes übernehmen. Ich habe beim ersten Punkt nur drei Verse und dementsprechend ist er jetzt auch nicht so lang. Es geht einfach nur darum, dass wir uns bewusst machen, Sünde hat immer eine große Gefahr auf uns. Also wir müssen nicht meinen, dass Sünde keine Gefahr für uns ist, sondern die Sünde kann sehr verlockend sein. Ja? Sie kann sehr attraktiv für uns sein, wenn wir nicht aufpassen. Wir hatten es auch in der letzten Predigt gehört, in Sprüche. Wir müssen aufpassen, was wir in unser Herz reinlassen. Denn das, was einmal in unser Herz gekommen ist, das ist wie so ein Karussell, was sich immer weiter dreht und was unsere Gedanken dann formt und uns auch oft zur Sünde verleitet. Und das Problem ist, wenn wir in Sünde fallen, egal in welche Sünde, dann wird das dazu führen, dass wir für Gott unbrauchbar in diesem Moment sind, dass das unsere Beziehung zu Gott sogar schädigt. Und deswegen geht der Teufel seit Adam und Eva eigentlich dem gleichen Prinzip nach, dass er uns ständig die Lüge schmackhaft machen will. Ja, der sagt uns zum Beispiel, wenn du jetzt mit einer anderen Frau schläfst oder mit einem anderen Mann oder du bist noch nicht verheiratet und er sagt dir, warum sollst du bis zur Ehe warten, mit jemandem zu schlafen? Das sind ja so typische Lügen unserer Gesellschaft, mit denen wir konfrontiert sind. Und der Teufel, er will uns einfach einreden, du hast etwas, was du brauchst und was Gott dir vorenthalten will. Und das muss uns bewusst sein, dass diese Dinge, die die Lüge uns verspricht, ja, die Sünde, dass sie uns durchaus sehr herausfordern kann, ja, wenn wir da nicht fest im Wort Gottes stehen und die Wahrheit kennen. Wir werden es noch im zweiten Punkt sehen, wie wir gegen die Sünde ankämpfen können. Denn Sünde hat immer Konsequenzen. Also wenn wir mit dieser Sünde, also wenn wir dieser Sünde gegenüberstehen, dass wir uns zum Beispiel fragen, soll ich jetzt, also ich bin vielleicht noch nicht verheiratet und frage mich dann, soll ich mit jemandem schlafen, weil alle das so machen, wenn ich in einer Beziehung bin oder ja, keine Ahnung, vielleicht ist unsere Ehe kaputt oder so und wir suchen dann das, was wir bei unserem eigenen Ehepartner nicht finden. Wir können in solchen Gefahren stehen und das sollten wir uns immer bewusst machen, dass das ein großes Einfallstor des Teufels ist, wo er unsere Beziehung zu Gott zerstören kann. Und wir lesen es hier auch in unserem Text, das werden wir auch im zweiten Punkt sehen, dass es auch gesellschaftliche Folgen oder auch Folgen für unser eigenes Leben hat. Ja, es wird unsere Ehre rauben, es wird unser Vermögen rauben, ja, weil aus den Dingen, die der Sünde entspringen, aus den Konsequenzen, können uns ein Schaden entstehen. Das wollen wir uns im zweiten Punkt ein bisschen ansehen, wo wir uns die Verse 4 bis 14 anschauen. Wir haben ja gesehen in Vers 3, die Sünde kann sehr attraktiv auf uns wirken, süß wie Honig. In Vers 4 steht dann, aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Und diese beiden Bilder, die sind auch sehr eindringlich. Ja? So für uns ist Honig vielleicht nicht mehr so bedeutsam wie damals für das Volk Israel. Wir haben vielleicht eher Zucker, den wir gerne in allen möglichen Sachen haben. Aber Honig war damals wirklich was Kostbares und was dafür stand, dass man etwas Schönes genießt. Etwas, was auf einen attraktiv wirkt. Und ja, die Sünde kann auf uns attraktiv wirken, aber hier steht dann im Vers 4, aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut und wie ein zweischneidiges Schwert. Ja, das erste Bild, ja, die Sünde ist ganz und gar nicht süß, sondern sie wird ziemlich schnell bitter in unserem Leben werden. Wenn wir es zulassen, dass wir der Sünde Raum in unserem Leben geben, dann wird das bittere Konsequenzen in unserem Leben mit sich bringen. In Galater 6, Vers 7 und 8 steht, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist ewiges Leben ernten. Das bedeutet, wenn wir uns dafür entschieden haben, uns der Sünde hinzugeben und das Böse zu wählen, also nicht Gottes Wege zu gehen, dann wird das eine gewisse Frucht in unserem Leben hervorbringen. Dann wird das keine guten Früchte in unserem Leben bringen, sondern sehr schlechte. Wir lesen hier in unserem Text von ganz vielen verschiedenen Dingen, die uns dann widerfahren werden. Zum Beispiel Vers 5, ihre Füße steigen hinab zum Tod, ihre Schritte streben zum Totenreich zu. Den Pfad des Lebens erwägt sie nicht einmal. Und hier ist es dann interessant, einmal in den Kontext zu schauen. Also in erster Linie hat das damit zu tun, wer die Ehe gebrochen hat, der musste damit rechnen, dass er hingerichtet wurde. Denn bei Gott war die Ehe und ist die Ehe immer noch heilig. Und im Alten Testament war es so, wenn Leute beim Ehebruch erwischt wurden, dann wurden sie gesteinigt. Und deswegen, wer den Weg zur Ehebrecherin geht, wer selber die Ehe bricht, der muss damit rechnen, damals musste damit rechnen, dass er zum Tode verurteilt wurde. Und auch in unserer Zeit ist es zwar nicht so, dass wir zum Tode verurteilt werden, aber es hat durchaus ernste Konsequenzen, wenn wir die Ehe brechen. Ja, es zerstört Vertrauen zwischen mir und meiner Frau oder zwischen mir und meinen Kindern, wenn ich die Ehe breche. Das sind Konsequenzen, denen wir uns bewusst sein müssen, eben auch, damit wir nicht leichtfertig mit Sünde umgehen, damit wir nicht in Situationen gehen, Sünde kommt ja nicht einfach so. Ja, meistens dauert es ja, bis sich so eine Affäre oder sowas entwickelt. Ja. Es gibt einfach Dinge, die wir befolgen können, dass wir einfach uns nicht in Gefahr begeben, dass wir zum Beispiel einfache Regeln befolgen, wie dass wir nicht alleine mit einer Person des anderen Geschlechts Zeit verbringen oder dass da eine emotionale Beziehung oder sowas entsteht. Ja, es gibt andere Möglichkeiten. Zum Beispiel Seelsorge muss ja nicht zwischen einem Mann und einer Frau passieren. Das kann ja auch zwischen zwei Frauen passieren oder zwischen zwei Männern. So sollte es eigentlich sein. Weil das Problem ist, dass dann eine emotionale Beziehung daraus entsteht. Oder auch wenn du vielleicht in deiner eigenen Ehe oder wenn du und ich in unserer eigenen Ehe nicht glücklich sind, dann sollten wir alles daran setzen, an dieser Beziehung zu arbeiten, dass sie wieder intakt ist, weil das ist die wichtigste Grundlage, gegen Sünde anzukämpfen, dass unsere Ehe intakt ist. Dass wir nicht das suchen, was wir bei unserer Frau oder bei unserem Mann suchen, bei anderen. Dass wir das Schöne genießen, was wir in dieser Beziehung teilen. Und ja, wir sehen dann auch, dass es durchaus dann, wenn wir dann diesen Weg gehen, auch durchaus zum Schaden für uns führt. Vers 9 zum Beispiel, da steht, damit du nicht anderen deine Ehre opferst. Ja? Wenn wir Ehe brechen, dann ja, unsere Kinder oder unsere Frau, unsere Gemeinde, ja, unser ganzer Ruf wird zerstört sein, zu Recht. Ja? Es ist schlimm, wenn man sowas tut. Ja, das heißt nicht, dass man nicht in so eine Sünde fallen kann, aber wir sollten uns bewusst sein, wir sollten alles daran setzen, nicht in so eine Situation zu kommen. Denn hier warnt David Salomo, denk ganz genau darüber nach, welche Konsequenzen es hat, wenn du leichtfertig mit Sünde umgehst, weil das kann schlussendlich dazu führen, dass dir deine ganze Ehre geraubt wird. Und dann hier lesen wir dann weiter in Vers 10, dass zum Beispiel unser Vermögen dann von Fremden zu Fremden geht, ja, also dass wir zum Beispiel vielleicht Verbindlichkeiten eingehen, wenn wir zum Beispiel dabei ein Kind zeugen, dass wir Unterhalt bezahlen müssen, das ist ja auch richtig so, ja. Es hat immer Konsequenzen, wenn wir sündigen und das muss uns bewusst sein. Und ja, David sagt zu Salomo, dass wir dann halt nicht am Ende sagen müssen, warum habe ich doch die Zucht gehasst, warum habe ich mein Herz der Zurechtweisung nicht zugewendet? Warum habe ich nicht gehört auf die Stimme meiner Lehrer und meinen Lehrmeistern kein Gehör geschenkt? Fast wäre ich gänzlich ins Unglück geraten, inmitten der Versammlung der Gemeinde. Diese Warnung, die wir in diesem Text, die uns hier mitgegeben wird, die Gott uns gibt, die sollte uns nicht leichtfertig einfach egal sein. Ja, wir sollten uns Gedanken darüber machen, dass das eine durchaus reelle Gefahr ist, dass wir damit täglich konfrontiert sind, wenn wir eben nicht unsere Beziehung zu Gott intakt halten und auch zu unserem Ehepartner. Oder wenn wir nicht verheiratet sind, dass wir die Ehe dann, also dass wir Unzucht meiden dann zum Beispiel. Und ich habe bei der letzten Predigt die eine Stelle aus Matthäus 5 vorgelesen, wo Jesus davor warnt, dass Ehebruch schon in Gedanken anfängt, im Herzen. Und dass wir da halt schon sehr genau aufpassen müssen, was wir so denken. Und dass zum Beispiel auch Hass in unserem Herzen für Gott schon wie Mord ist. Ja. Wir müssen unsere Grenzen viel früher ziehen, als wir das oft machen. Also wir müssen sehr achtsam sein mit dem, was wir tun. Weil der Teufel hat natürlich Interesse daran, uns zu Fall zu bringen. Er hat kein Interesse, dass wir für Gott brauchbar sind, dass wir ein Segen für andere sind, für unsere Familie, für unsere Gemeinde. Ja, überleg mal, was das für Folgen hätte, wenn wir in Ehebruch geraten. Dann wäre unser ganzes Zeugnis dahin. Wir wären niemand mehr. Natürlich können wir durch das Evangelium Vergebung erfahren, aber trotzdem bleiben da die Konsequenzen der Sünde in unserem Leben. Wer weiß, ob deine Kinder oder meine Kinder, wenn wir das tun, uns jemals das vergeben würden. Also, beziehungsweise einfach, dass sie das verarbeiten können. Vergeben vielleicht, aber ja. Oder dass die Ehe womöglich daran zerbricht. Weil natürlich sollen wir uns einander vergeben, aber Paulus sagt in 1. Korinther 7, dass eine Scheidung dann auch legitim ist. Ja, wenn das Vertrauen so zerstört ist, dass der andere, dem der ihn betrogen hat, nicht mehr vertrauen kann, dann kann es auch zu einer Scheidung kommen. Das sollte uns auch bewusst sein. Und eben deswegen, weil diese Sünde so große Auswirkungen auf unser Leben hat, wenn wir sie tun, sollten wir sehr vorsichtig sein, weil der Teufel nutzt natürlich solche Möglichkeiten, um unsere Beziehung, unsere Glaubwürdigkeit, unseren Dienst, den wir für Gott tun, zu zerstören. In 1. Petrus 5, Vers 8 steht, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der ganzen Welt ist. Hier schreibt Petrus zwar an verfolgte Christen, aber das Prinzip ist das gleiche. Der Teufel sucht Gelegenheiten, uns zu versuchen durch Sünde. Damals hier bei den Empfängern des ersten Petrusbriefes war es ja so, dass sie verfolgt wurden. Und der Teufel hat den Leuten damals eingeredet, dir geht es viel schlechter als allen anderen. Warum glaubst du eigentlich an Gott? Wenn du nicht an Gott glauben würdest, würdest du nicht verfolgt werden. Und Petrus sagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verstecken kann. Und dann sagt er als Abwehr, sollen wir halt fest im Glauben stehen und wissen, dass die gleichen Leiden sich auch erfüllen an der ganzen Bruderschaft in der ganzen Welt. Also nicht nur uns geht es schlecht, sondern auch an allen anderen. Und hier sehen wir dieses Prinzip, wie wir auf Angriffe des Teufels reagieren sollen. Wir sollen die Lügen des Teufels aufdecken. Ja, wenn er uns sagt, es ist viel besser, mit einem anderen Mann zu schlafen oder einer anderen Frau, dann sagen wir nein. Das ist nicht, wie Gott sich Sexualität denkt, weil Gott hat sich etwas Gutes dabei gedacht. In einem Rahmen, der Sicherheit gibt in der Ehe. Und das ist nicht etwas, was wir mit zig Leuten praktizieren müssen, sondern es ist etwas Schönes, was ein Dienst für Gott auch ist, wo wir Gott mit ehren, wo wir unserem Ehepartner in erster Linie dienen sollen. Und genauso können wir halt wie in 1. Petrus diese Lüge widerlegen, indem wir halt dann auch mit Gottes Wort diese Lüge des Teufels widerlegen. Und wir wissen eben, was der Teufel so treibt. Im 2. Korintherbrief schreibt Paulus, dass uns die Absichten des Teufels nicht unbekannt sind. Da schreibt er nämlich, damit ihr nicht übervorteilt werdet, denn seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Ja, wir wissen, wenn wir unwachsam sind und nicht wachsam, wie wir im 1. Petrusbrief aufgefordert werden, dann müssen wir damit rechnen, dass die Sünde über uns kommen wird. Ja, weil die Sünde, die ist ständig um uns herum. Und wir können eben, wenn wir Gott nah sind und in seinem Wort feststehen, der Sünde widerstehen. In Epheser 6, Vers 11 bis 13, schlag das ruhig gerne mal mit mir auf, da lesen wir von der Waffenrüstung Gottes. Und diese Waffenrüstung Gottes, die hilft uns, die Angriffe des Teufels abzuwehren. ganz praktisch. Also hier wird uns was mitgegeben, was Substanz hat, was uns hilft, ja, etwas Gutes anzustreben, damit wir eben den Angriffen des Teufels nicht erliegen müssen. Da heißt es ab Vers 11 in Epheser 6, zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt, nachdem ihr alles wohl angerichtet habt, euch behaupten könnt. Wir haben von Gott, ich will jetzt nicht weiterlesen, sondern das einfach mal selber wiedergeben, was wir hier alles finden, woraus die Waffenrüstung Gottes besteht. Wir haben von Gott als Gläubige eine Waffenrüstung mitbekommen, um gegen den Teufel bestehen zu können. Ja, der Teufel, der hat gar keine Chance gegen uns, wenn wir davon Gebrauch machen. Ja, zuerst lesen wir von dem Gürtel der Wahrheit, der uns befähigt, die Lügen des Teufels zu widerlegen. Ja, dass wir ihm sagen können, was du mir anbietest, das ist gar nicht schön und das bringt mich auch nicht weiter. Und dann lesen wir von dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, der uns hilft, die Angriffe des Teufels auf unsere Identität abzuwehren. Ja, der Teufel sagt uns vielleicht, du bist nicht wer, wenn du nicht das und das tust. Und wir wissen, wir sind wer, weil wir in Christus sind. Weil Christus uns Gerechtigkeit gegeben hat. Nicht ich muss irgendwas machen, sondern Christus hat alles für mich gemacht. Und wir lesen hier von den Stiefeln zur Bereitschaft des Evangeliums. Wenn wir das machen, wenn wir unserer Aufgabe nachkommen, das Evangelium weiterzugeben, wenn wir für Gottes Reich leben, dann kommen wir gar nicht auf blöde Ideen, weil wir nicht so in den Tag hineinleben, sondern gute Dinge tun. Und vor allen Dingen, dass Gott immer präsent ist, dass wir uns überlegen, wie können wir denn jetzt unseren Nächsten von ihm weitergeben. Und wir haben das Schild des Glaubens, das uns dabei hilft, an Gottes Worten und seinen Verheißungen festzuhalten. Ja? Der Glaube ist es, der uns bewahrt, weil er uns stärkt in Gott. Und wir haben den Helm des Heils, ja, der Helm, der uns schützt, weil wir wissen, wir können nicht verloren gehen, weil Christus alles für uns getan hat. Der Teufel kann uns nicht einreden, dass wir etwas falsch gemacht haben oder etwas haben, was wir eigentlich brauchen, um zu Gott zu kommen. Wir haben alles, Christus hat alles für uns getan. Und zuletzt lesen wir noch von dem Schwert des Geistes, was das Wort Gottes ist. Ja? Wir können den Teufel am besten, wie Jesus das gemacht hat, abwehren, wenn wir die Lügen, die er uns sagt, mit den Worten Gottes widerlegen. Ja, wenn wir einfach sagen, du sagst mir das, aber eigentlich ist es so und so in Gottes Wort. Und so kommen wir zurück zu Sprüche 5. Und wir sehen, es ist gut, wenn wir achtsam sind, weil die Sünde hat immer Konsequenzen. Ja, und wir lesen hier von dem zweiten Bild. Das erste Bild war ja, sie wird bitter wie Wermut. Das zweite Bild ist, sie ist scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ja, und das bedeutet schlussendlich, wenn wir sündigen, dann wird diese Sünde einen tiefen Schmerz in uns verursachen. Zumindest dann, wenn unser Gewissen intakt ist. Und eigentlich ist es auch was Gutes, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir gesündigt haben, denn das wird uns schnell wieder in die Arme Gottes treiben, weil wir wissen, wir haben total entgegengesetzt von dem gehandelt, was er uns eigentlich gesagt hat. Und wenn wir dann diese Zerbrochenheit in uns haben, dann lesen wir zum Beispiel in Psalm 51, Vers 19, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, oh Gott, nicht verachten. Ja, wenn wir diese Zerbrochenheit in uns haben, die wird uns sehr schmerzen, die wird uns wehtun. Das möchte keiner von uns haben. Ja? Keiner möchte in Sünde geraten und danach ein total schlechtes Gewissen haben und sich denken, warum habe ich das getan? Und dennoch ist das etwas, was wiederum zum Guten führen kann. Ja, wenn ich das tue, was in Psalm 51 steht, wenn ich das Evangelium auf mein Leben anwende, ja, dann werde ich auch wieder Vergebung bei Gott erfahren. Wenn er meine Zerbrochenheit sieht, wenn Früchte von wahrer Buße in mein Leben kommen. Aber natürlich kann es auch so sein, dass unser Gewissen schon so abgenutzt ist, dass wir kein schlechtes Gewissen mehr haben, wenn wir in der Sünde leben. Dass wir vielleicht jahrelang etwas tun, was nicht gut ist. Und ja, da müssen wir aufpassen. Ich hoffe, dass wir unser Gewissen immer wieder schärfen durch das Wort Gottes, dass wir seinen Willen kennen und dass wir dann wissen, wenn wir gegen seinen Willen gesündigt haben und dann auch Buße tun darüber. Das ist wichtig für uns. Ja, und wenn wir eben ein Leben führen, gerade im sexuellen Bereich, was entgegen von Gottes Willen ist, wir lesen in unserem Text, dass es fast so etwas ist, was einen in einen Rausch verfallen lässt. Ja, wenn wir in diesem Leben leben, entgegengesetzt von Gottes Willen, dann muss uns klar sein, dass wir wie unter Drogen stehen, dass wir nicht bereit sind, das Gute zu tun, ja, dass wir für Gott unbrauchbar sind und dass es dann fraglich ist, wenn wir das über lange Zeit tun und keine Buße tun, ob wir dann überhaupt gläubig sind. Weil schlussendlich zeigt es sich ja in unserem Leben, wie wir mit Gott leben. Wenn wir keine Buße tun, das heißt nicht, dass wir nicht sündigen, aber Buße muss immer da sein. In 1. Korinther 6, Vers 9 bis 11 steht, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und dem Geist unseres Gottes. Ich weiß nicht, in welchen Kontext ihr alle steht. Ja, viele sind bestimmt auch erst später zum Glauben gekommen. Und da gibt es einfach ein Leben vor unserem Leben mit Jesus, was ganz und gar nicht Gott geehrt hat, was total seinem Willen widersprochen hat. Aber es kam der Tag in unserem Leben, wenn wir uns bekehrt haben, da hat Gott in unser Leben gesprochen und hat uns gezeigt, dass der Weg, den wir gehen, falsch ist. Und dann haben wir Buße getan, wie wir das hier lesen. Und solche sind etliche von euch gewesen. Ja, wir waren solche vielleicht. Aber jetzt sind wir abgewaschen, jetzt spielt das keine Rolle mehr. Aber was ich damit sagen will, und das ist, muss ich halt auch sagen, weil das ist halt der Kontext in dem Text, der sich an Kinder richtet, in der Erziehung, die Eltern mit ihnen haben. Wir müssen unsere Kinder, die noch nicht gläubig sind, davor warnen, dass dieser Weg, wenn sie ihn einschlagen, weit von Gott wegführen wird. Ja? Ein solcher Weg wird sie so sehr betäuben, dass sie nicht dazu fähig sein werden, auf Gott zu hören. Natürlich kann Gott ihre Herzen erreichen, aber es ist unsere Verantwortung, sie davor zu warnen. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass wir in diesem zweiten Punkt sehen, dass Sünde immer Konsequenzen hat, gerade die sexuelle Sünde. Ja, dass wir das für unsere Kinder wissen, dass wir ihnen das mit auf den Weg geben, aber dass wir es auch für uns selber jeden Tag wissen, dass wir nicht leichtfertig damit umgehen. Ja, es ist nämlich besser, wenn unsere Kinder dann sagen in Vers 12 bis 14, warum habe ich die Zucht gehasst? Warum hat mein Herz die Zurechtweisung verachtet? Ich habe nicht gehört auf die Stimme meiner Lehrer und meinen Lehrmeistern kein Gehör geschenkt. Fast wäre ich gänzlich ins Unglück geraten inmitten der Versammlung. Ja, es wäre besser, wenn das unsere Kinder sagen würden, anstatt dass wir das sagen müssten, weil wir es nicht getan haben, weil wir unsere Kinder nicht gewarnt haben. Wenn wir diese Verantwortung nachgehen, dann ist es schlussendlich irgendwann im Leben die Verantwortung unserer Kinder, da verantwortlich in diesem Bereich umzugehen. Und genauso ist es auch unsere Verantwortung, gut in diesem Bereich unterwegs zu sein. Aber die Frage ist jetzt, bei all dem Ernüchternden, bei den schlimmen Konsequenzen und bei dieser Verlockung, dass Sünde so gut und positiv auf uns wirkt, wie können wir uns denn davor schützen, dass wir nicht in Sünde fallen? Dazu wollen wir uns nochmal die Verse 15 bis 23 anschauen. Ja, wir haben ja zuerst gesehen, Sünde kann sehr attraktiv auf uns wirken. Und in der Erziehung unserer Kinder ist es eben wichtig, dass wir das wissen, dass Sünde eine Rolle in dem Leben unserer Kinder haben kann. Ja, dass die Versuchung eine Rolle in ihrem Leben haben kann und dass wir das ernst nehmen und nicht einfach diesem Thema aus dem Weg gehen. Und dann haben wir halt gesehen, es ist auch wichtig, unseren Kindern die Konsequenzen zu zeigen und auch uns selbst das deutlich zu machen. Und jetzt im dritten Punkt sehen wir, dass es nicht nur ausreicht, zu wissen, dass die Sünde verlockend sein kann und dass sie immer Konsequenzen hat, sondern wir müssen auch ein richtiges Bild von Sexualität haben. Es reicht nicht, wenn wir nur wissen, oh, es ist böse, wenn ich mit jemandem schlafe, wenn ich nicht verheiratet bin, oder es ist schlecht und sehr sündig, wenn ich die Ehe breche und es kann ernsthafte Folgen haben. Nein, wir müssen viel eher den Blick darauf werfen, was Gottes Blick auf Sexualität ist. Dass Gott etwas Gutes damit geschaffen hat und dass er uns eine Freude damit gibt. Dass Sexualität nichts Schlimmes ist, nichts, wofür wir uns schämen müssen, sondern dass es etwas ist, woran wir uns erfreuen können. Und das müssen wir unseren Kindern genauso mitgeben. Wir müssen ihnen zeigen, es gibt auch etwas Gutes, was man anstreben kann. Sexualität ist etwas, was du dir wünschen darfst, was auch irgendwann vielleicht in dein Leben kommen wird, wenn du heiraten wirst, aber halt in diesem Rahmen. Und das sehen wir halt hier im dritten Punkt. Da zeigt David Salomo, dass er sich viel eher an seiner eigenen Frau erfreuen soll. Vers 15, trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und ströme aus deinen eigenen Brunnen. Sollen sich deine Quellen auf die Straßen ergießen, deine Wasserbäche auf die Plätze? Sie sollen dir allein gehören und keinen Fremden neben dir. Deine Quelle sei gesegnet und freue dich an der Frau deiner Jugend. Die liebliche Hündin, die anmutige Gemse, ihr Busen soll dich allezeit sättigen und ihre Liebe soll stets entzückt sein. Das ist das Positive an Sexualität. Gott hat uns durchaus die Sexualität, er hat sie uns geschenkt. Das ist Gottes Werk. Es ist nicht etwas Schlechtes, es ist nicht etwas, was durch die Sünde entstanden ist, sondern es ist etwas, was uns sehr große Freude bereiten kann, was auch Gott sehr ehrt, wenn wir das in der richtigen Art und Weise tun. Und das muss uns bewusst sein. Und wir dürfen uns darüber freuen, Sexualität in dem richtigen Rahmen der Ehe auszuleben. Wir müssen uns nicht dafür schämen. Und wir sehen halt hier auch dieses Prinzip, dass David Salomo sagt, das, was du vielleicht, also das, was deine Bedürfnisse sind, such sie also bei deiner eigenen Frau und nicht bei anderen Frauen. Ja, wenn wir in irgendeinem Bereich vielleicht unzufrieden sind und das bei anderen suchen, dann werden wir versucht sein, in Sünde zu fallen. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir eine intakte Ehe haben, eine intakte sexuelle Beziehung auch, damit wir eben nicht in Versuchung fallen. Und genauso geht das auch für unsere Kinder. Es reicht nicht nur, sie davor zu warnen, was das Schlechte ist, sondern wir müssen ihnen auch von der guten Seite der Sexualität berichten. Und die Bilder, die damals gebraucht wurden, die beschreiben einfach diese Schönheit, die die Leute dann in diesen Tieren zum Beispiel gesehen haben. Gämse oder Hinden. Also so würden wir ja niemandem ein Kompliment machen, wie es zum Beispiel im Hohenlied ist, wo dieses Liebespaar voneinander schreibt und sich als irgendwelche Tiere beschreibt. Also ich glaube, wir würden das anders beschreiben in unserer heutigen Zeit. Aber was wir halt hier sehen, ist, dass wir uns freuen sollen an dem, was wir von Gott geschenkt bekommen haben. Wir haben vielleicht eine Frau oder einen Mann. Vielleicht bist du auch noch nicht verheiratet und wirst es irgendwann sein oder vielleicht auch nicht. Aber Sexualität hat seinen Rahmen in der Ehe. Und in diesem Rahmen sollen wir uns daran erfreuen. Ja, sollen wir auch nicht darauf verzichten. Denn Paulus schreibt in 1. Korinther 7, Vers 5, entzieht euch einander nicht außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eurer Unenthaltsamkeit willen. Das ist schon krass, was wir hier lesen, weil es ist so oft für uns schwierig, da in diesem Bereich auch so das zu leben, wie Gott das möchte. Und er sagt aber, Paulus sagt hier, wenn wir das nicht tun, dann machen wir eine Tür auf für den Teufel, weil er wird uns dann dadurch versuchen können, wenn wir eben unsere Bedürfnisse nicht darstellen, wo wir sie stellen sollten, nämlich in unserer eigenen Ehe. Und deswegen sagt Paulus auch den Nichtverheirateten, wenn euer Verlangen so groß ist, dann ist es besser für euch zu heiraten, als in die Unzucht zu verfallen. Ja? Also wir sehen hier, es ist ein sehr weiser Ratschlag eigentlich zu heiraten. Und wir leben irgendwie in einer Zeit heutzutage, wo man nach dem perfekten Partner sucht und sowas und manchmal viel Zeit ins Land streicht, bis man dann endlich heiratet. Aber die Ehe hat vor allen Dingen den Zweck, dass wir Gott ehren, dass es nicht um uns selbst geht, sondern dass wir für den anderen leben, wie wir es in Epheser 5 lesen. Die Männer sollen sich ganz für ihre Frauen hingeben und die Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen. Und wenn wir das machen, dann geht es halt nicht um uns selbst und um unsere eigenen Verlangen, auch nicht in der Sexualität, weil dann geht es mir darum, wie ich den anderen eine Freude bereiten kann, wie ich dem anderen dienen kann, wie ich Gott auch damit verherrliche, indem ich eben Dinge mache, die gut sind. Und Sexualität ist gut. Sexualität ist nicht etwas, wofür wir uns schämen müssen, wenn wir sie in dem Rahmen leben, wie Gott es sich gedacht hat in der Ehe. Und was wir heute eben sehen, ist, dass wir mit sexueller Sünde nicht spielen können. Ja? Weil wir lesen hier in unserem Text, wir können es vielleicht vor Menschen verbergen. Ja? Selbst wenn es nur Gedanken sind. Gerade Gedanken können wir ja für uns selbst behalten. Aber es gibt einen, den wir nicht täuschen können. Das ist Gott. Wir lesen in Vers 21, und das hilft uns auch, der sexuellen Sünde aus dem Weg zu gehen. Denn die Wege eines jeden liegen klar vor den Augen des Herrn. Und er achtet auf alle seine Pfade. Ja, wenn wir meinen, wir können im Verborgenen etwas tun, wir können es niemals vor Gott verbergen. Gott wird alles tun, alles sehen, was wir tun. Und ich weiß nicht, gerade im sexuellen Bereich, in der Seelsorge haben wir das gelernt, wenn jemand Probleme mit Sexualität hat, es gibt immer gewisse Rahmenbedingungen, wenn man die wegbricht, dann besteht nicht mehr die Gefahr oder ist die Gefahr nicht mehr so groß, dass man in diese Sünde gerät. Zum Beispiel ist die Scham spielt eine ganz große Rolle. Du würdest ja niemals eine Sünde, du oder ich, wir würden ja niemals eine Sünde tun, gerade im sexuellen Bereich, wenn jemand neben uns stehen würde, der uns wichtig ist und vor dem wir das verbergen wollen, oder? Und deswegen hilft uns vielleicht auch dieser Gedanke, wenn wir wissen, okay, Gott ist stets an unserer Seite, wir können nichts vor ihm verbergen, dann hilft uns das auch, dass wir dann nicht auf solche Ideen kommen, dumme Sachen zu tun. Weil wir können vielleicht vor anderen Menschen Dinge verbergen, aber niemals vor Gott. Und ich denke, das hilft uns vielleicht am meisten und deswegen sollten wir uns die Gegenwart Gottes immer mehr bewusst werden. Also ich versuche das zum Beispiel, indem ich tagsüber viel bete, wenn ich Entscheidungen treffen muss oder herausgefordert bin, dass ich dann auch während der Arbeit einfach bete und Gott nach Weisheit bitte oder sowas. Und das hilft mir, dass ich weiß, Gott ist an meiner Seite. Gott ist immer bei mir. Ja, weil Gott ist nicht für uns zu sehen, aber er ist trotzdem immer da. Nur vergessen wir das oft. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann wird es uns helfen, auch in diesem Bereich rein zu sein. Ja, Gott, er sieht in unser Herz und er weiß, was in uns vorgeht. Und ich finde, wir haben heute gesehen, wir lesen es hier nochmal in Vers 22 und 23, den Gottlosen nehmen seine eigenen Missetaten gefangen und von den Stricken seiner Sünde wird er festgehalten. Er stirbt an Zuchtlosigkeit und infolge seiner großen Torheit taumelt er dahin. Ja, das ist wieder dieser Zustand der Benommenheit, von dem wir eben auch schon besprochen haben. Wenn wir in sexuelle Sünde geraten, dann muss uns bewusst sein, vielleicht kommen wir da nie wieder raus. Und gerade wenn es darum geht, unseren Kindern das mitzugeben, die vielleicht noch nicht an Jesus glauben, ja, wenn sie einmal vielleicht in diesem Strudel drin sind, ist das gefährlich. Und deswegen sollten wir nicht leichtfertig mit Sünde umgehen. Und wir haben halt gesehen, zum einen, Sünde kann sehr attraktiv, sehr schmackhaft für uns sein. Ja, wir müssen uns nichts vormachen, sie kann uns immer wieder reizen. Aber das müssen wir einfach wissen. Aber was wir noch viel mehr wissen müssen, ist, dass die Sünde, auch wenn sie attraktiv erscheint, immer mit Konsequenzen zu tun hat. Wenn ich sündige, dann muss mir bewusst sein, das wird Konsequenzen mit sich ziehen. Und schlussendlich haben wir dann gesehen, dass es wichtig ist, um sich gerade vor sexueller Sünde zu schützen, dass man den richtigen Rahmen für Sexualität kennt und darin lebt und darin seine Freude sucht und seine Erfüllung. Ja. Man sieht das auch im Buch des Hohen Lieds ganz besonders. Da ist etwas, wo zwei Leute sich sehr darüber freuen, was Gott ihnen geschenkt hat. Und das dürfen wir auch. Und da sollten wir unsere Bedürfnisse stillen und nicht in Gedanken und Sehnsüchten, die wir bei anderen suchen. Und was uns vielleicht noch am meisten hilft, ist das, was wir in Vers 21 gelesen haben, dass wir uns bewusst machen, dass Gott immer stets bei uns ist, dass wir Gott niemals etwas verbergen können, dass er alles, was wir tun, sieht. Und ja, das sollte uns ermutigen. Und auch bezogen auf unsere Kinder sollte uns das ermutigen, dieses Thema nicht beiseite zu stellen, nicht zu sagen, das ist mir zu unangenehm, mit ihnen darüber zu sprechen, sondern dass wir sie ernstlich davor warnen, wie verlockend Sünde sein kann und dass sie sie für sich gewinnen kann, aber dass die Sünde schlussendlich zum Tod führt, weil wenn sie nicht an Gott glauben werden, dann werden sie in die Hölle gehen. Und ja, sie werden auch die Konsequenzen ihrer Sünde zu spüren bekommen. Und deswegen müssen wir unseren Kindern auch den guten Weg zeigen, die gute Seite der Sexualität. Das heißt, lasst uns deswegen bei diesem Thema gerade achtsam sein. Amen.